It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Ready to elevate your everything shower? Meet Osea's new Undaria Algae Body Wash. This clinically tested pH-balanced formula uses plant-based ingredients to gently cleanse without stripping skin for a clean you can see and feel. Featuring the same iconic uplifting citrusy fragrance as their best-selling body oil, Undaria Algae Body Wash transports you to a tropical paradise, indulging your skin and senses. The all-natural blend of grapefruit, cypress, and mango mandarin smells like summer all year round, while a nourishing, nutrient-rich formula of seaweed, glycerin, and oil infuses your shower with the healing power of the sea. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Elevate your shower ritual with clean, clinically tested skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SEAWEED at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SEAWEED.
Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Was für ein Traum, der Blick auf die Côte d'Azur nach dem Monaco Grand Prix. Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse. Schade, dass wir das euch nicht zeigen können. Das ist jetzt momentan ein echt schöner Moment für die Sandra und für mich, denn wir sind noch in der Nähe von Monaco. Wir sind in Cap Ferrat, da ist unser Hotel gewesen. Peter ist uns zugeschaltet, wieder genesen, lieber Peter. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank. Mein Blick ist nicht ganz so schön wie eurer. Ich sitze hier in Hamburg. Bei uns ist allerdings auch schönes Wetter, was man ja auch mal hervorheben muss. Also von daher, nicht ganz so toll wie bei euch, aber gute Aussichten. Und danke, ich bin wieder da.
Schön, dass dir besser geht.
Ja, was für ein Wochenende. Es hat natürlich viel Diskussionsstoff gegeben nach dem Rennen in Monaco. Kommen wir nachher noch dazu. Charles Leclerc gewinnt endlich sein Heimrennen, besiegt seinen Heimfluch, den er bisher hatte. Aber die Diskussionen über das Rennen reißen natürlich jetzt auch einen Tag danach auf keinen Fall ab. War viel los. Und vor allem auch viel drin, Sandra, gerade was jetzt auch wie immer die Prominenten ja anbelangt, also war ja unglaublich, ich dachte Monaco sei, was das anbelangt, so ein bisschen am absteigenden Ast, das kann man jetzt von dem Wochenende nicht behaupten.
Nee, definitiv nicht. Ich meine, es hilft natürlich auch immer, dass das Filmfest von Cannes ja nahezu parallel stattfindet und die großen Stars dann ganz gerne rüberkommen. Ich habe aber auch so das Gefühl gehabt, vielleicht haben die großen Stars auch mitbekommen, dass es jetzt wieder spannend ist in der Formel 1 und dass es sich lohnt, nochmal vorbeizukommen. Und es war ja tatsächlich so eine, auf dem Grid dann auch wieder irgendwie so eine lustige Situation, weil zuerst war kein einziger da. Da haben wir echt gucken müssen. Und dann kamen die da im Prinzip wie am laufenden Band, so wie als hätten sie sich angestellt, um jetzt da irgendwie vorbeizukommen. Ich habe dann auch den Witz mal gemacht, die sind alle nur wegen dem Timo da, dass sie mit dem Timo sprechen können. Aber da war schon echt viel los. Aber auch einige skurrile Gestalten dabei, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, ich habe es ja dieses Wochenende wirklich dann mal von der Couch aus beobachtet. Und das ist ja auch das, was ich sage, wenn ich vor Ort bin. Ich finde, dass es die Formel 1 schon auch gut vertragen kann, genauso so Rennen wie eben in Monaco, aber das Sportliche werden wir gleich eh noch reden, aber so dieses ganze Drumherum, das hat schon was, diese ganzen Prominenten, die da rumrennen, dieser wahnsinnig volle Grid, dass man kaum einen Schritt vor den anderen setzen kann, also ich mag das, auch dieses Getummel, diese Gestalten, auch wenn sie vielleicht mal ein bisschen skurriler sind, aber ja, auf jeden Fall ist was fürs Auge dabei und ich habe es in vollen Zügen genossen und bei all den Diskussionen rund um den Monaco Grand Prix. Ja, vielleicht gibt es Möglichkeiten, sich das ein oder andere einfallen zu lassen und auszudenken, was die Streckenführung angeht oder was Überholmöglichkeiten betrifft. Aber das wäre schon, finde ich, ganz, ganz bitter, wenn Monaco nicht mehr mit dabei wäre beim Rennkalender, weil es ein absolutes Schmuckstück ist.
Ja, Vor allem, wenn man betrachtet, ja, was da drumherum halt auch noch ist. Und wir haben 24 Rennen, dann ist es dann eins, das absehbar ist. Und ich meine, was am Samstag da passiert bei der Qualifikation, das ist ja dann halt auch die Kunst, ja. Das ist genau das. Ich meine, die Fahrer müssen total ans Limit. Also denkt zurück an die Bilder, wie eng die da an den Leitplanken oder beziehungsweise wie sie in die Leitplanken ja reinfahren, ohne abzufliegen. Das zeigt halt auch nochmal, was für unglaubliche Sportler die sind, und zwar alle 20. Nicht jetzt nur einer oder zwei oder drei, sondern alle, die da dabei sind. Die Formel 2 und Formel 3 Fahrerinnen und Fahrer sollte man jetzt auch nicht vergessen. Das ist auch eine tolle Kunst, was die da alles vollbringen, gerade wenn es um diese eine entscheidende Runde geht. Und dann ist halt der Thrill vielleicht am Samstag dieser Nervenkitzel, und der Sonntag ist dann natürlich dann die Fortsetzung dessen, was da als Grundlage passiert ist. Klar, war das nicht ganz so cool, wie langsam die da teilweise gefahren sind, langsamer als die Formel 2. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist jetzt nicht so ganz unerwartbar in Monaco.
Nee, ich glaube, dass das jetzt nur mal wieder so ein bisschen eine Überraschung war, weil wenn wir an die letzten Jahre gucken, dann hat es ja auch im Rennen immer ordentlich Action gegeben, was dann aber auch oftmals mit dem Wetter zu tun hatte. Wenn es zu regnen begonnen hat und es dann wieder darum ging, wann nimmst du vielleicht die Intermediates, kannst du so noch fahren etc. Und da war dann schon immer viel los.
Genau.
Und so ein Perlenschnurrennen haben wir schon früher auch gehabt in Monaco, aber eben die letzten Jahre nicht mehr. Ich glaube, dass man sich da auch als Zuschauer dann so ein bisschen dran gewöhnt hat, dass es doch auch im Rennen von Monaco echt unterhaltsam sein kann. Aber es gibt halt auch diese Monaco Grand Prix. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm.
Ja, und ich meine, am Ende ja auch mit einem super Sieger, Charles Leclerc als Monegasse. Erstmalig, dass ein Monegasse da den Monaco Grand Prix dann auch gewinnen kann. Ich meine, wie oft und wie viel haben wir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten über Charles Leclerc gesprochen, dass das Nervenkostüm vielleicht nicht sitzt, dass er nachgelassen hat, und jetzt hat das eingefahren. Und ich meine, auch da, wenn man vorm Fernseher gesessen hat, ich weiß nicht, wie es den Zuschauern sonst auch ging, aber ich finde, man hat ja schon bis zum Ende dann auch mitgezittert, dass auch wirklich alles gut geht beim Charles und dass er das dann wirklich über die Runden bringt. Und ich meine, allein das ist ja dann auch schon, wenn man jetzt nur mal aufs Rennen schaut, ein absolutes Highlight gewesen. Und ich bin da auch bei Fred Vasseur. Es gibt den Charles Leclerc vor diesem Sieg und es wird den Charles Leclerc geben nach diesem Sieg. Ich glaube, das nimmt ihm wahnsinnig viel Druck. Ayrton Senna hat das übrigens auch mal gesagt, dass das komplett alles ändert, wenn du deinen ersten Sieg in Monaco einfährst. Und ich glaube, das werden wir bei ihm jetzt auch sehen. Ich glaube, dass er jetzt einen Monstersprung machen wird und viel von diesem selbst auferlegten Druck weg sein wird und da richtig was passiert.
Ja, für die WM wäre es natürlich Wahnsinn. Der ist natürlich jetzt der ärgste Verfolger, auch wenn Max Verstappen mit seinem sechsten Platz noch ein paar Pünktchen dazu bekommen hat. Ja, und ausgebaut hat er nicht natürlich den Vorsprung, ist näher rangerückt, aber hat immer noch viel, viel Vorsprung. Ich glaube, es sind über 30 Punkte noch, die er hat.
Wahrscheinlich, ich meine, im Vergleich zu dem, was wir befürchtet hatten vor der Saison oder zu Beginn der Saison auch, wo wir jetzt stehen nach 8 Rennen, das fährt sich alles zusammen. Wir werden eine richtige Weltmeisterschaft bekommen. Also das ist doch überragend. Auch jetzt die Aussichten, die wir da jetzt haben. Also das wird ein enges Ding werden.
Ja, vor allem, was du gerade sagtest, mit den veränderten Charakteren, die wir haben. Wir haben jetzt den Leclerc, der diesen, wie heißt es immer, den Affen aus dem Rücken weg hat, also diesen schweren Rucksack, diese Belastung, es nie geschafft zu haben bisher im Heimrennen. Der hat einen Knotenlöser. Wir haben Lando Norris, der seinen allerersten Sieg eingefahren hat in Miami vor ein paar Wochen. Auch der wirkt befreit. Ja, klar, der war ganz schön angesäuert, dass er da keine Möglichkeiten hatte, das ganze Potenzial aus dem Auto zu zeigen. Wir haben Oscar Piastri, der immer schneller und immer besser wird. Ja, Carlos Sainz sollten wir auch nicht vergessen. Also das ist schon super, was wir da haben. Und das wird sich auch fortsetzen in den nächsten Wochen. Das auf jeden Fall. Aber nochmal zu Leclerc, weil du es gerade sagtest von den Emotionen. Ne? Das habe ich jetzt erst im Nachgang gelesen. Der hat ja wirklich mit den Tränen wohl zu kämpfen gehabt in den letzten Runden. Ja, die Geschichte mit seinem Papa, der ihn ja natürlich wie so viele Väter auch gefördert hat bei seiner Karriere ganz am Anfang, der vor etlichen Jahren gestorben ist. Da war er noch Formel-2-Pilot. Das schießt ihm natürlich durch den Kopf dann in den letzten Runden. Und ich weiß, ich habe es nicht gehört, ich habe es nur gelesen. Er muss wohl auch immer dann, wenn er durch den Tunnel gefahren ist, irgendwie nicht mehr richtig gesehen haben in den letzten Runden, weil er Tränen in den Augen hatte durch diese Lichtveränderungen. Dann hat sich das dann noch mehr bemerkbar gemacht. Also das zeigt eben auch das, was du gerade schon so angedeutet hast, was dieses Rennen dann auch am Ende für ja Emotionen dann gelöst hat. Und nicht zu vergessen, Albert, ne? Der hat ja auch geweint oben auf dem Podium.
Ja, der hatte Tränchen in den Augen und ich fand, das fand ich auch so bemerkenswert, weil, also ich meine, wir haben jetzt schon viele Podien in Monaco gesehen, aber so, ich sage jetzt mal gelöst, habe ich jetzt auch den Albert noch nie erlebt, der da wirklich mit Tränen in den Augen stand, den Charles geherzt hat, den Fred geherzt hat und dann ja sogar noch selbst zur Sektflasche gegriffen hat oder Champagnerflasche gegriffen hat und mit auf dem Podium stand und da Champagner gesprüht hat. Also ich glaube, das wird's genau einmal gegeben haben und wahrscheinlich jetzt an diesem Wochenende. Aber also ich weiß gar nicht, wann das bei Charles Leclerc jetzt aber auch wirklich final ankommt, was er da jetzt irgendwo geleistet hat, weil das braucht ja manchmal auch so ein bisschen, bis man das dann so richtig verinnerlicht hat, ne? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen bei ihm.
Ja, ich glaube, jetzt momentan kommt da noch nicht so viel an, ne? Am Montag früh. Also der ist wahrscheinlich gerade erst
außer
zu Hause
der Kater
angekommen. Ja. Also das war, glaube ich, eine Party. Ich meine, Monaco hat mit Sicherheit in der Geschichte schon viele Partys erlebt, aber das war, glaube ich, eine, die in die Geschichte eingehen wird. Also für die, die dabei waren, müssen wir mal rumhören in den nächsten Tagen.
Ah, da wird schon ein paar Bilder geben, glaube ich, in den sozialen Netzwerken. Glaube ich, musst du da nur das Auge offen halten. Da wird schon ein bisschen was geben an Material. Aber was für eine Story, ne? Was für eine historische Leistung, ne? Als Monegasse, was du gerade gesagt hast, Sascha, den Vater früh verloren, damals noch als Formel 2 Fahrer, ne? Das alles kommt zusammen, der Fürst, der sein Freund ist, all diese Schicksalsschläge, die er überstanden hat, diesen Monaco-Fluch, den er besiegt hat, vorher schon zweimal auf der Pole, unter unglücklichen Umständen, das Ganze dann aber nicht nach Hause fahren zu können, und jetzt hat das endlich gepackt. Und ich meine, ich bin immer schon ein großer Fan von Charles Leclerc gewesen. Ich finde, er ist wahnsinnig smart, wahnsinnig gut erzogen, hat aber auch diese mentale Stärke, das glaube ich schon, allein schon aufgrund dieser Schicksalsschläge, die er erlitten hat, und doch sehr aufgeräumt und klar wirkt. Also ich habe die Hoffnung, dass es wirklich so ist, dass da jetzt ein richtiger Push nochmal kommt und dass ihn das richtig nach vorne katapultieren wird, und glaubt auch dran.
Ja, glaube ich auch. Mal gucken. Ja, also, und ja, bitte, Sandra?
Ja, mir fällt da auch nochmal aber auch so ein Wort zu Fred Vasseur ein, weil ich meine, so ein Monaco Grand Prix, auch so einer, wie wir ihn jetzt hatten, der ist natürlich auch taktisch und strategisch sehr geprägt, ne? Und ich finde einfach, es zeigt aber auch dieser Grand Prix, wie sehr Fred Vasseur in diesem Team auch aufgeräumt hat, weil die das einfach wirklich gut gemacht haben, auch gut das gemanagt haben, beide Fahrer im Zaum zu halten, dass sie diese Zeiten fahren sollen, die sie vorgegeben bekommen haben, ruhig bleiben dabei und das strategisch einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich habe da echt das Gefühl, dass du jetzt final auch diesen Input, den Fred Vasseur da reingebracht hat, auch wirklich mal spürst.
Erinnert euch an das Rennen, wo der Charles auf der Pole stand, wo es da dieses Riesenwirrwarr gab, damals noch mit Mattia Binotto als Teamchef, wo sie da beide reinholen wollten in die Box, Charles dann aber doch noch nicht, der war aber schon auf dem Weg rein, alles ging schief und er verlor seine Pole Position, seine Position ganz vorne. Also klar, ne, diese Pleitenserie bei Ferrari aus den letzten Jahren, die sieht man so jetzt nicht mehr, ne? Und der Fred mit seiner Ruhe, mit seiner Besonnenheit, aber auch mit seinem Wissen, das hat Nico Rosberg ja auch ganz zu Beginn mal gesagt, als Fred Vasseur bei Ferrari angetreten ist, dass er das halt wirklich kann, die Bausteine zusammenzusetzen, die besten Leute für die besten Positionen zu finden und auch so ein Teamgefühl zu kreieren und auch den Druck zu nehmen. Ich meine, das sehen wir auch bei den Interviews immer. Wenn mal Kritik aufkommt, das moderiert er alles weg, lächelt das weg. Ich glaube schon, dass er intern dann allerdings auch hier und da Tacheles redet und die Sachen klar ordnet, aber nach außen verteilt. Verteidigt er sein Team, und das alles, glaube ich, sind dann am Ende auch Gründe dafür, dass es jetzt bergauf geht bei der Scuderia.
Ja, definitiv. Das merkt man. Und das ist auch dem Rennstall, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, der Nation Italien zu gönnen, aber irgendwie ist es ja so. Das ist, wir merken es ja, wenn wir an den Rennstrecken sind, das ist ja nach wie vor so. Du hast klar viele Fans von Max Verstappen, von einem Fahrer, von Max Verstappen, Orange. Aber du hast halt ganz, 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 ganz viel in Rot, in Ferrari-Rot, Fan eines Teams. Und das ist schon was Besonderes. Und dementsprechend wird das die auch noch ein bisschen weitertragen in der Saison. Du lachst, Sandra.
Ja, weil die Möwen haben dir gerade zugestimmt. Die haben gerade so richtig schön reingekackert, als du das gesagt hast. Die sind deiner Meinung.
Die, ja, die Möwen hören zu.
Die Möwen in Südfrankreich sind auch Ferrari-Fans, glaube ich.
Ja, also irre. Ich meine noch mal kurz zum Rennen. Ne? Das Ding war halt leider rum, als es diesen Massencrash da gab, gleich zu Beginn des Rennens. Weil dadurch war dieser Pflichtboxenstopp schon abgearbeitet. Ich hätte aber tatsächlich nicht gedacht, dass die Reifen trotz des Langsamfahrens dann doch so lang halten. Weil wir hatten eine Renndistanz von knapp 80 Runden. Und es waren 50, 52 Runden vorhergesagt auf den harten, aber die sind ja teilweise mit den Mediums so weit gefahren. Also das fand ich schon erstaunlich.
Hat Stella ja dann auch nochmal erklärt, ne, der Teamchef von McLaren, ne, dass es genau daran gelegen hat, ne, diese sechs Sekunden, dass dadurch natürlich dann die Haltbarkeit der Reifen sich dann auch dementsprechend erhöht. Ja, schon ein Problem gewesen, ne, dieses langsame Fahren und Ralf hat es ja sehr deutlich angesprochen, verstehe den Punkt auch. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es gibt, in Monaco was zu verändern, was diese Langeweile an diesen Sonntagen angeht, dass man sich darüber Gedanken machen muss, ist klar. Christian Horner hat es ja auch vor dem Wochenende angesprochen. Ich meine, Monaco war letztes Jahr, gab es ja schon Diskussionen darum, ob das so Sinn macht, diesen Grand Prix weiterhin so auszuführen, wie er ist. Also ich glaube, dass es da schon viele Diskussionen auch jetzt geben wird. Ne? Und wenn du die Fahrer dann im Nachgang hörst, ist ja nicht nur Max Verstappen alleine gewesen. Also ja schon viele, die es auch wirklich langweilig fanden. Und das kann es ja dann am Ende auch nicht sein.
Ja, ich fand auch, was Timo dazu gesagt hat, so irgendwo bemerkenswert, weil er meinte, also wenn er jetzt angewiesen gewesen wäre, so langsam zu fahren und einfach auch nicht am Limit zu sein, dann wäre er wahrscheinlich in der Bande gelandet, weil es dann auch konzentrationsmäßig für ihn schwierig geworden wäre unter Umständen. Das ist natürlich auch so ein Faktor, ne? Weil wenn du da irgendwie nicht ans Limit gehst und dann schleicht sich da so eine Langeweile ein, dann könnte es schon auch mal passieren, dass sich dann nochmal ein Fehler einschleicht, der ja in Monaco immer hart bestraft wird und es da vielleicht tatsächlich förderlicher wäre, einfach mit dem Adrenalin, mit der Konzentration am Limit zu sein.
Ja, deswegen gibt's ja den einen oder anderen, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, war es der Ralf, der gesagt hat, ja, man muss dann sagen, okay, dann gibt's halt zwei Pflichtboxenstops in Monaco. Also muss man halt dann sagen, dann müsst ihr halt zweimal in die Box. Wenn du dann so einen Fall hast, wie eben das gleich in der ersten Runde dieser Stop abgegolten werden kann und man durch langsam fahren die Reifen so schonen kann, dass man bis zum Ende durchhalten kann, dann muss man halt vielleicht sowas machen. Ne? Ihr könnt gerne mal eure Ideen zum Monaco Grand Prix uns schreiben auf Instagram. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was man wirklich sinnigerweise dann weiterleiten kann. Muss mir jetzt übrigens eine Sonnenbrille aufsetzen, wollte ich nur mal sagen.
Kein Problem.
Jetzt sehe ich euch bloß nicht mehr. Ist auch nicht gut.
Solange du uns noch hörst, ist alles in Ordnung, Sascha.
Ja.
Ja, der Unfall zu Beginn ist natürlich schade gewesen, vor allen Dingen auch für Nico, ja, irgendwo ein gebrauchtes Wochenende für ihn, Qualifying schon so ein bisschen enttäuschend, dass er nicht ins Q3 eingefahren ist, hofft man ja immer, wenn er unterwegs ist, egal welche Möglichkeiten er hat, dann dieser Regelverstoß noch, der festgestellt wurde, was das Reglement angeht, heißt, musste von ganz hinten starten, dann irgendwie gleich abgeräumt zu werden, wäre wahrscheinlich eh nicht viel gegangen, aber trotzdem natürlich ärgerlich. Ja, dieser Unfall, dieser Race-Incident zwischen Perez und Magnussen, schwierig zu sagen. Ne? Also wem man da am Ende wirklich dann die Schultern eher in die Schuhe schiebt. Ich habe schon eher bei Perez gesehen, weil ich finde, dass er da das Ding komplett zumacht und Magnussen schon ein Stück weit auch neben ihm steht. Also finde es jetzt irgendwie dann, auch wenn der Impuls nahe ist, das auf Magnussen zu schieben, in dem Fall war es mir eins zu viel, aber ja, gibt's halt viele Diskussionen in verschiedene Richtungen.
Ja, finde ich gut, dass du das auch so sagst. Also ich persönlich bleib dabei. Ich finde, dass das Magnussen war, dass es sein Ding ist. Also der wollte mit aller Gewalt sich da durchquetschen und hat natürlich von hinten eine viel bessere Sicht, als das der Perez hat. Also den zu sehen, weiß ich nicht. Klar, der schaut beim Reinfahren in Kurve 1 zweimal nach rechts, das ist richtig, aber der verteidigt sich halt und fährt da vorne sein Ding, ja. Und Magnussen kommt von hinten an. Also wie gesagt, der hat die bessere Sicht, Deswegen hätte er das vermeiden können, meiner Meinung nach. Wir hatten ja eine Umfrage auf Sky Sport F1 auf Instagram, wie da denn die Mehrheit das Ganze sieht, Rennunfall oder nicht. Und da waren wir bei, glaube ich, deutlich über 70%, die gesagt haben, der Magnussen war schuld. Ich gebe zu, Ralf und ich haben es auch ein bisschen angeschoben in diese Richtung.
Ihr habt es angeschoben. Und ich glaube, Magnussen ist mittlerweile eher auch ein gebranntes Kind. Ne? Ja. Das kommt ja auch noch hinzu, weißt du, wenn das Infant Terrible schon wieder irgendwo im Mittelpunkt des Geschehens ist.
Ja, das wie in der Schule.
Dass Binder dann in die Richtung ausschlägt, hat mich jetzt nicht gewundert. Mir war es jetzt eins zu hart, da bei ihm die Schuld zu sehen. Ich glaube, so wie es dann jetzt am Ende auch geahndet wurde, dass er rausgekommen ist, fand ich in Ordnung.
Ja, aber er hat, ich meine, Timo hatte ja auch recht, der dann gesagt hat, was da alles passieren kann. Und es hat ja wohl offensichtlich einen italienischen Fotografen, der da an der Seite stand, mit Trümmerteilen erwischt. Nicht schlimm, glaube ich, ins Bein. Also ja, das ist nicht schlimm. Der hat, glaube ich, eine Fleischwunde. Also das will keiner haben. Aber trotzdem, ne, das ist schon, darf man immer nicht vergessen. Auch wenn der Ralf jetzt hier auf meiner linken Schulter mir einflüstert, Motorsport ist gefährlich, steht auf der Karte drauf, auf der Eintrittskarte, hat er recht. Aber es muss ja trotzdem nicht sein. Ne? Also das ist ja, auf jeden Fall für Perez eine bittere Pille. Der hat das Ding natürlich am Samstag schon quasi ins Hafenbecken geschmissen mit einer schlechten Quali-Leistung. Dementsprechend war er da hinten. Ne? Und da ist es immer gefährlich bei solchen Strecken wie in Monaco, wenn du im hinteren Bereich losfährst.
Ja, mir fehlt da ehrlich gesagt aber bei Kevin Magnussen dann manchmal auch so ein bisschen die Einsicht, weil wenn du ihn auch hörst, was er dann sagt zu diesem Vorfall und sagt, nee, ich war daneben und damit habe ich jegliches Recht, wo ich mir dachte, naja, daneben war es jetzt auch nicht so ganz, weil also daneben sieht für mich im Zweifel anders aus als das, was ich da gesehen habe, und der einfach auch dann so total uneinsichtig ist, dass das irgendwie halt eine blöde Situation und eine gefährliche Situation war und irgendwie meint, er war vollkommen im Recht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das fehlt mir von einem, der jetzt auch nicht erst im zweiten Jahr Formel 1 fährt.
Ja, der sieht halt auch so ein bisschen jetzt seine Karriere dahin fließen, ne? Weil der steht ja schon auch ganz schön unter Druck bei Haas. Ob der Vertrag verlängert wird, weiß man nicht so genau. Eher schwierig, dann diese Punktenummer, dann ist er immer in diese ganzen Kollisionen mit verwickelt, hat natürlich auch großen Anteil selbst daran. Aber das ist natürlich schon für ihn auch nicht so ganz, ganz easy. Ne? Also Olli Berman ist so gut wie fix, glaube ich, was ich jetzt so mitbekommen habe. Also der Papa ist jedenfalls sehr zuversichtlich, was man so hört, dass der nächstes Jahr auf jeden Fall Formel 1 fährt, und dann ist Haas die naheliegendste Adresse. Und dann weiß ich nicht, was passiert. Die beiden Franzosen bei Alpine kegeln sich gerade selber raus.
Oh, das war ja auch eine Situation, ey, Wahnsinn.
Ja, aber Kevin Magnussen, ich meine, ne, also ungeachtet dessen, dass ich finde, dass das so, glaube ich, gut entschieden wurde, dass er da jetzt nicht bestraft wurde, weil ich glaube schon, dass es ein Race-Incident gewesen ist und jetzt nicht die Schuld von Magnussen. Gut, wir haben darüber diskutiert. Finde ich, dass er keine Zukunft hat in der Formel 1. Ne? Also ich glaube schon, dass er nächstes Jahr da nicht mehr zu sehen sein wird. Dafür reichen die Leistungen dann auch einfach nicht aus. Auch im Vergleich zu Nico, der ihn ja wirklich komplett im Griff hat und komplett rasiert. Ne? Und dann auch immer wieder diese Ausschläge, die Magnussen hat. Nach oben wenig, aber nach unten dann doch recht deutlich. Glaube ich, dass man gut beraten wäre, tatsächlich eine komplett neue Paarung dann auch aufzustellen, weil bei Magnussen habe ich einfach auch nicht viel Fantasie, was er dem Haas-Team dann am Ende noch bringen sollte. Ne? Und bei Alpine finde ich es echt total spannend. Ich meine, bei Bruno Famin ist es ja echt schwierig, das rauszulesen, in welche Richtung das jetzt geht, auch was Mick angeht. Ich habe schon große Hoffnung, dass es für Mick dann im nächsten Jahr dann doch wieder Formel 1 gibt. Das wär mega. Größte Chance wahrscheinlich bei Alpine, weil sie da begeistert sind, was er macht im Langstreckenprogramm. Aber den Fameur wirklich zu lesen und zu sagen, okay, das kommt so oder das kommt nicht so, finde ich im Moment noch sehr schwierig. Er hat auf jeden Fall harte Konsequenzen auch angekündigt für Ocon. Wie die genau aussehen, bin ich gespannt.
Ja, das war aber auch maximal dämlich, was er da gemacht hat. Ne? Also zwickt sich da in der Portier, also in der Kurve vom Tunnel, in seinen Teamkollegen hinein. Also das Überholmanöver, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also echt schwierig. Dann macht er sich noch das Auto kaputt, das Auto vom Kollegen auch. Also war Beide, ganz wirklich. Das ist ein Drahtseilakt, was die da vollführen, gerade momentan, was ihre Zukunft anbelangt. Wobei ich fast glaube, dass Ocon, ich habe es glaube ich schon letzte Woche oder vor zwei Wochen mal erzählt, die besseren Karten hat, weiter in der Formel 1 zu bleiben. Gasly jetzt mit seinem ersten Punkt, wobei er da ja auch Glück gehabt hat, ne? Hier Aston Martin, habt ihr das mitbekommen hier? Der Fernando Alonso hat gar nicht gewusst, dass er nicht in den Punkten ist. Er war völlig verwirrt. Aber das hat er natürlich wieder gut gemacht, der Fernando, ne? Hier Platz gelassen, dass der Stroll einen Boxenstopp machen kann und attackieren kann, war an den Punkten, dann fährt der Stroll sich sein linkes Hinterrad ab. Auch unglaublich eigentlich. Bedauerlich. Und für Williams geht's so langsam nach oben, ne? Tolle Leistung von Alex Albon an dem Wochenende. Starke Quali-Performance, das erste Mal in den Top 10. Punkte geholt. Ich hoffe tatsächlich, dass es fürs Traditionsteam jetzt dann auch in die richtige Richtung geht, wenn es dann nach Kanada geht.
Ja, man konnte ja schon gar nicht mehr mit ansehen, finde ich, wenn James Fowles da zu seinen Erklärungen immer angesetzt hat. Der Teamchef von Williams, jedes Wochenende, wenn es irgendwie nach hinten gegangen ist, fast hier und da schon ein bisschen zu viel. Also für die hat es mich auch gefreut, dass es jetzt mal so langsam in die richtige Richtung wieder geht.
So, was hier übrigens los ist, richtige Richtung. Hier geht's von links nach rechts, ein Heli nach dem anderen, fliegt von Nizza Richtung Monaco und wieder die andere Richtung. Die werden jetzt alle abgeholt anscheinend, ne? Die hier auf
nur
den
hier nicht. Vielen kommt ein neuer Bus?
Wir haben keinen Bus, wir fahren Uber.
Ja, weiß ich nicht, müssen, glaube ich, so in 10 Minuten los, dass wir rechtzeitig am Flughafen sind. Da wird es auch ganz schön zugehen, glaube ich.
Lustigerweise sind diese Heli-Transporte gar nicht so teuer. Ich habe das einmal mal gemacht in der Champions League, damals beim Fußball noch.
Der feine Herr.
Also ja, das ist wirklich im Vergleich. Wenn du mit dem Taxi fährst, zahlst du ja richtiges Geld auch dafür, von Monaco nach Nizza zu kommen. Und damals war das dann, ich glaube, wir haben bezahlt für den Transport mit dem Heli 400 Euro, aufgeteilt auf 4 Personen, je 100. Aber wenn du alleine gefahren wärst mit dem Taxi, bist du halt auch ungefähr bei dem Preis.
Das stimmt.
Und so waren es irgendwie vier Kollegen insgesamt von internationalen Sendern. Da haben wir gesagt, komm, wir nehmen den Heli-Service. Das geht ratzfatz. Ist echt sehr angenehm. Also kann man auf jeden Fall drüber nachdenken.
Ja, ich wink mal. Vielleicht hält hier einer.
Vielleicht nimmt uns einer noch mit. Wir könnten sonst vielleicht Sascha auch mal fragen, ob uns einfach einer mit dem Boot hier rüber fährt, weil es sind ja hier in unserer kleinen Bucht echt noch super viele Boote vor Anker. Ne? Das haben wir in den letzten Jahren, war das auch nicht so viel.
Ja, ist Wahnsinn. Also das muss man schon sagen, das hat wieder zugenommen und zwar extrem. Ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren bei dem Grand Prix in Monaco dabei, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass so viele Boote hier in den Buchten liegen, in allen möglichen Größen. Das ist wirklich unfassbar und zwar immer noch. Also ich gucke ja hier direkt aufs Meer raus. Das sind sicherlich auch nochmal so gut 30, die hier sind und das sind 4 Buchten vor Monaco und das zieht sich so durch bis direkt vor dem Hafen. Auch da, Peter, Wahnsinn, was da los war. Ich war am Freitag? Freitagabend war ich mit Timo auf einer Feier eingeladen auf einem Boot mit lauter Gästen. Da waren, glaube ich, auch 150, 200 da. Die ganzen Boote links und rechts, alle voll. Also das war schon extrem.
Alle voll.
Ja, also alle voll. Also ja, die Boote voll.
Also nicht
und
nur,
hier
nicht
auf den
nur
Booten.
Die Boote.
Die auf den Booten auch wahrscheinlich.
Ja,
ich weiß
ich
nicht.
Doch, dass ihr unterwegs wart, ihr beiden.
Nein, wir sind immer früh wieder zurück, ne? Also so ist nicht. Wir waren
ja, was heißt das früh?
Ja, also um 10:30 waren wir.
Morgen,
Nein. 10:30 waren wir auf dem Rückweg.
Ja, sehr gut. No? Ja, wie gesagt, ich finde das ganze Ambiente da in Monaco ist speziell und großartig. Also wer die Möglichkeit hat, da mal hinzufahren. Ich finde, es lohnt sich wirklich, was das Ganze drumherum angeht, ist schon. Gibt schon wenig Besseres in Europa zumindest.
Und du musst ja gar nicht auf dem Boot, ne? Also ganz ehrlich, ich habe da drei Mädels getroffen, die jedes Jahr da sind.
Aha. Große. Na, jetzt kommen wir aber so langsam hier.
Große Lewis Hamilton Fans. Und
okay.
Die, was heißt das? Die sind da jedes Jahr und die haben einen Trick entwickelt, wie sie dort in den Bereich der ganzen Motorhomes kommen. Früher konnte man da ja umsonst hin. Also das heißt, da brauchte man keine Karte. Da konnte man an diesem Zaun, der da vor den Motorhomes gespannt ist, einfach so hin. Jetzt braucht man Tickets. Und wisst ihr, was die Mädels machen? Die nehmen sich einfach ein Boottaxi außerhalb des Bereichs und lassen sich mit dem Boottaxi in den Hafen fahren und steigen da einfach aus. Und dann werden die nicht kontrolliert, weil sie nämlich am Steg ja aussteigen.
Ja, stimmt.
Das ist schlau, ne?
Das ist clever.
Die standen von Donnerstag bis Sonntag standen die da. Ich habe mal, jetzt habt ihr es ja wieder geschafft. Wieder der gleiche Trick.
Nachdem du das jetzt preisgegeben hast, wird es nächstes Jahr ein Fiasko geben wahrscheinlich.
Ja, ich freue mich über jeden, der da steht. Ist doch schön. Ja. Also wirklich, das war die waren die ganze Zeit da am Zaun und haben ihre Autogramme bekommen, ihre Selfies mit den Fahrern. Also die waren glücklich und haben am Ende ihr Monaco auf ihre ganz besondere Art und Weise erleben können. Also wirklich toll. Lieben Gruß an die drei, falls sie zuhören.
Ich habe gerade übrigens parallel mal geschaut, Sascha, also unser Flieger hat schon mal Verspätung, ja, 20 Minuten Verspätung und unser Uber ist auch gleich da.
Also das heißt, wir hören jetzt auf oder wie?
Nee, ich sag nur, dass er gleich da ist. Er wartet ja
noch. Okay, ja, ist ja gut, er wartet auf uns, das ist in Ordnung. Weil ich sitze hier gerade sehr gemütlich.
Was gibt's in Kanada?
In Kanada? Ja, in Kanada gibt's Fleisch und rein so
Murmeltiere.
Murmeltiere und vom Rennen her hat Red Bull da, glaube ich, auch ein Kloß im Hals. Also nachdem das ja hier jetzt schon echt ein Problem war, über Verstappen haben wir noch gar nicht gesprochen, sollten wir vielleicht auch noch kurz machen. Der hat ja schon von Freitag an gemoppert und war unzufrieden mit dem Auto.
Das ist aber nett ausgedrückt.
Er war ja eigentlich auch handzahm, ne, der Max. Nachdem er das von Anfang an offensichtlich schon wusste, ist er mit der ganzen Sache, glaube ich, auch sehr gut umgegangen. Er war darauf vorbereitet, sage ich jetzt mal so. Und Dr. Helmut Marko hat ja gesagt, Kanada könnte auch ein Thema werden. Da geht es auch über die Randsteine. Es ist auch eine sehr wellige Strecke. Und das schluckt der Red Bull anscheinend nicht so gut, wie das andere machen.
Das ist halt gerade genau die Thematik, ne? Also bei all diesen Krisengeräuschen, die es seitens Red Bull gab, mit möglichen Abgängen. Adrian Newey wird sicher weg sein. Mit dem, was es rund um Christian Horner gab. So, jetzt siehst du, dass es doch nicht an dem Team vorbeigezogen ist. Also es hinterlässt seine Spuren. Jetzt haben sie diesen Monster-Crash noch von Perez. 2 Millionen hat Marco gesagt, wird's kosten. Wird also vielleicht auch noch eine Rolle spielen, ja, im Verlauf der Saison, was mögliche Updates angeht. Also das wird schon spannend zu sehen sein. Ne? Und ich meine, Max, das, was man bei ihm ja sagen muss, moppern hin oder her, was er macht, er legt halt den Finger in die Wunde und spricht offen über das, was nicht passt. Und das wird schon, ich glaube, das wird noch interessant werden, auch was es so seitens des Red Bull-Teams geben wird, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, von ganz oben alles dominiert zu haben, jetzt in andere Fahrwässer zu bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, auch was so das interne Klima angeht.
Ja, und wie sehr hält Jos Verstappen die Füße still, ne? Der war jetzt das erste Mal wieder.
Der war
lang weg, weil er Rallye gefahren ist. Jetzt war er da, am Sonntag habe ich ihn nicht gesehen, aber da weiß der auch, ne, was da los ist.
Ja, und vor allem frage ich mich dann auch, wie dann sich auch die Situation weiterhin gestaltet, wenn das jetzt so ein bisschen kritisch wird bei Red Bull, weil Max ja auch immer gesagt hat, er will da fahren, wo das beste Auto ist. Ob er sich dann nicht vielleicht doch entschließt, den Weg wegzugehen von Red Bull.
McLaren ist besetzt, da kommt er nicht ran. momentan ist McLaren das beste Auto, würde ich jetzt mal behaupten, so im Gesamtpaket mit all den ganzen Dingen.
Ist spannend, haben wir auf jeden Fall einiges vor uns, ne? Also die WM wird super werden jetzt, da bin ich mir total sicher. Und die Updates bei McLaren, jedes Einzelne hat gesessen, selbst diese langsamen Kurven, diese Schwäche, die sie da hatten in den letzten Wochen, Monaten, haben sie ausgemerzt mit dem letzten Update. Das erklärt, glaube ich, auch die gute Laune, die Stella hatte, ne? Jetzt zwar den Sieg nicht eingefahren zu haben und ein Doppelpodium von Ferrari in Kauf zu nehmen, aber auf mittlere Sicht vielleicht die stärkste Kraft, ne? Und der Abstand ist nicht so groß, also das ist schon echt top, was die wirklich in den letzten anderthalb Jahren da hingelegt haben.
Ja, durchaus. Und auch den Topspeed-Nachteil, den sie auch immer hatten mit einer nicht effizienten Aerodynamik, auch der ist weg. Also die sind auch super schnell auf den Geraden. Also das wird toll und das werden wir vor allem dann in Kanada sehen. Aber über Kanada, würde ich sagen, sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Da bereiten wir uns auf mein Lieblingsrennen vor. Ich sag's immer wieder gerne, das ist mein Ding. Kanada finde ich einfach großartig, Montreal und Co. Ja, also das, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Unser Uber-Fahrer ist, glaube ich, da. Jetzt geht's Richtung Flughafen. Ein letzter Blick von mir auf die Yachten, die wir da draußen sehen. Die Sonne, die sich in dem türkisblauen Meer spiegelt. Ich schau noch mal kurz hin.
Lässt ja das Wochenende noch mal Revue passieren, ne?
Genau.
Freitagabend, ja. Die Yacht, früh nach Hause gekommen.
Da habe ich auch.
Alle waren voll. Nein, hast du so nicht gesagt.
So ungefähr. Also viel Spaß. Genieß die Woche. Hoffentlich auch die Sonne.
Kommt gut an.
Ja, danke. Und dann sprechen und hören wir uns nächste Woche wieder bei Backstage Boxengasse. Nächste Ausgabe dann am Dienstag mit dem Ausblick auf Kanada. Ab 12 überall dort, wo es Podcasts gibt. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Herrlich ist es hier.
Ciao.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the Lip Bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Ready to elevate your everything shower? Meet Osea's new Undaria Algae Body Wash. This clinically tested pH-balanced formula uses plant-based ingredients to gently cleanse without stripping skin for a clean you can see and feel. Featuring the same iconic uplifting citrusy fragrance as their best-selling body oil, Undaria Algae Body Wash transports you to a tropical paradise, indulging your skin and senses. The all-natural blend of grapefruit, cypress, and mango mandarin smells like summer all year round, while a nourishing, nutrient-rich formula of seaweed, glycerin, and oil infuses your shower with the healing power of the sea. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Elevate your shower ritual with clean, clinically tested skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SEAWEED at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SEAWEED.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.